Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zu unserem Donnerstagsduell mit Veronika Bormena.
Hallo.
Und mit Leo Lugner, in dem Fall eine linke Publizistin und ein FPÖ-Politiker.
Schönen guten Abend.
Und ich fange mit Veronika Bormena an. Es geht um die Sondierungsgespräche. Es hat gestern auch ein Präsidium der SPÖ stattgefunden. Offenbar gibt es da eben grünes Licht für diese Regierungsverhandlungen, die starten sollen jetzt zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS. Sie waren die letzten Wochen ein bisschen skeptisch, was das Ganze angeht. Wie sind Sie derzeit drauf? Ich sage dazu, ich wechsle meine Meinung auch quasi fast täglich, was die Wahrscheinlichkeit dieser Koalition angeht. Aber wie schaut es bei Ihnen aus?
Ich glaube immer noch, dass es relativ schwierig wird und dass der Druck zunehmend größer wird, vor allem eben auch wegen der nahenden Steiermark-Wahl. Und ich befürchte halt auch, dass das Ganze ein bisschen zu lang dauert, weil je länger sich das hinzieht, desto mehr negative Wahlergebnisse dazukommen, desto größer wird vor allem der Druck auf den Nehammer und desto höher ist, glaube ich, auch das Risiko, dass der Nehammer innerhalb von seiner Partei gröbere Probleme bekommt, dass er das überhaupt noch so umsetzen kann.
Wobei, bevor ich zu Leo Lugner komme, ich höre von Verhandlerkreisen, von beiden, die NEOS kommen ja erst jetzt neu dazu, dass sie eigentlich in einigen sehr entscheidenden Themen weitgehend einig sein, ÖVP und SPÖ. Wäre das nicht eher ein Zeichen, dass die sich doch einigen können?
Ich glaube, dass diejenigen, die da an den Verhandlungstischen sitzen, sich auf jeden Fall einigen wollen. Und zwar beide Seiten. Und das ist was, was ich grundsätzlich gut finde und was mich natürlich freut. Spannend wird es halt dann, wie stark ideologisch die NEOS da auch noch rein agieren, sage ich jetzt mal, wenn man sich jetzt die FDP in Deutschland als Beispiel nimmt, da hat der Lindner ja nicht unbedingt weder den NEOS noch der deutschen Regierung einen Gefallen getan. Also wenn die da jetzt sehr, sehr stark ideologisch reingehen, dann fürchte ich, dass das noch eine Bruchstelle werden kann. Und eben, wie gesagt, ich zittere so ein bisschen vor der Wahl in der Steiermark.
Gut, zu der kommen wir nachher eh. Wie blicken denn die Freiheitlichen derzeit auf diese Gespräche?
Ich glaube, das war jetzt eine ganz richtige Analyse. Man muss hinzufügen, dass Nehammer einen enormen Druck hat. Er möchte Kanzler bleiben. Er möchte in der Regierung bleiben. Er möchte einen Job haben, hat Kickl kategorisch ausgeschlossen. Jetzt rücken die Einschläge immer näher. Die Steiermark-Wahl kommt. Ganz gefährlich und nicht zu unterschätzen ist die niederösterreichische Gemeinderatswahl, die auch bald kommt. Dort hat Johanna Mikl-Leitner dann Angst vor gestürzten Bürgermeistern und macht natürlich einen enormen Druck auf Karl Nehammer, was man hört. Und ich denke, dass er im absoluten Zugzwang ist und auf Biegen und Brechen diese Koalition machen möchte. Jetzt kommt noch eines hinzu. Im Rat, Wiener Rathaus pfeifen die Spatzen vom Dach, dass es auch in Wien, sollte diese Dreierkoalition zustande kommen, vorgezogene Neuwahlen stattfinden. Und weil dann Bürgermeister Ludwig Sorge hat, dass so eine Dreierkoalition bis in den Herbst hinein noch weiteren riesigen Schaden produziert und er einfach die Landtagswahl in Wien, die Gemeinderatswahl vorzieht ins Frühjahr und dadurch den Schaden für sich und die SPÖ minimiert. Ich glaube, dass das durchaus ein realistisches Szenario ist, dass hier auch, wenn die SPÖ schon über so einen Move nachdenkt, dass doch diese Dreierkoalition stattfindet, weil offensichtlich Babler alle seine Wahlversprechen und seine Dinge über Bord wirft, das weiß Ludwig natürlich, und auf der anderen Seite Nehammer, nur um den Kanzlerposten zu haben, letztendlich auch wiederum alle seine Inhalte verkauft hat.
Also ich weiß natürlich nicht, ob das stimmt, aber was der Michael Ludwig wahrscheinlich auch weiß und seine Wirtschaftsexperten, dass sich die wirtschaftliche Lage und die Arbeitsmarktsituation verschärfen könnte und das könnte tatsächlich ein sehr realer Hintergrund für Überlegungen von einer vorgezogenen Landtagswahl sein. Ich glaube, weniger die Regierungsbildung. Wie sehen Sie das?
Wie so oft kenne ich gewisse Gerüchte, die der Herr Lugner so im Rathaus anscheinend aufschnappt, nicht?
Sie sind ja auch nicht im Rathaus.
Ja, ich halte... Also ich Ich weiß nicht, ob das Dinge sind, die Sie sich wünschen oder ob das reale Gerüchte sind. Ich kenne sie jedenfalls nicht. Ich halte es auch für einigermaßen abwegig.
Bei SPÖ würde ich es mir auch wünschen. Ja.
Ich halte es für abwegig.
Aus SPÖ-Kreisen und aus ÖVP-Kreisen. Und ich habe da regelmäßig Kontakt. Und wenn es da solche Überlegungen gibt, dann ist das nicht von der Hand zu weisen. Und warten wir ab, auch wenn ihr das jetzt hier belächelt,
die
spielt natürlich dazu, das kommt dazu. Auch diese Regierung, die da jetzt auf uns zukommt, diese Dreierkoalition, muss ein enormes Sparpaket schnüren, die muss neue Steuern auf
den Weg bringen. Oder ein blauer Kanzler
weil sie natürlich in gewissen Fragen ein Einsperrungspotenzial sich schwarz und rot nicht einigen werden mit den Neos, und deshalb werden das wahrscheinlich neue Steuern sein, was eine Hiobsbotschaft für zukünftige Wahlen, die stattfinden sein könnte. Und deshalb würde ich das nicht von der Hand weisen und durchaus
als realistisch sein.
Halte ich aus Sicht der Wiener SPÖ für vollkommen abwegig. Die Wiener SPÖ ist überzeugt davon, dass die SPÖ eine Partei ist, die gestalten muss und regieren muss. Die sehen die SPÖ nicht als Oppositionspartei. Gerade in der Wiener SPÖ ist die Unzufriedenheit darüber, dass man jetzt zu lange nicht in der Regierung war, und die Befürchtung, dass je länger man nicht regiert, desto schlechter geht es der SPÖ, sehr, sehr hoch. Also gerade die Wiener SPÖ hat ein enorm großes Interesse daran, dass die SPÖ in einer Regierung ist. Und wenn sie so ein großes Interesse daran haben, weil sie sagen, die Stärke der Sozialdemokratie ist in der Regierung und nicht in der Opposition, da würde ich Ihnen sogar recht geben, dann ist es doch vollkommen abwegig, dass Sie sich gleichzeitig denken, dass Ihnen das bei der nächsten Wahl schaden wird und dass Sie deswegen dann die Wahlen hinauszögern. Also das halte ich für...
Nicht hinauszögern, vollkommen vorziehen.
Vorziehen. Gut, hinauszögern.
Nein.
Sie nicht.
Entschuldigung, vorziehen, aber ich halte es für vollkommen abwegig. Also ich denke, die schätzen das nicht so ein, und ich würde es jetzt auch nicht so einschätzen.
Gut, aber kehren wir auch auf die Bundespolitik zurück und kehren wir ein bisschen auf das zurück, was die Veronika Bornmena schon angesprochen hat, dieses Damoklesschwert der Steiermark-Wahl. Weil da sind sich natürlich alle einig, das könnte für beide Parteien, für die Neos weniger, aber für ÖVP und SPÖ durchaus haarig werden. Da kann man davon ausgehen, die FPÖ hat bei der Nationalratswahl in der Steiermark bereits 32% geschafft. Normalerweise ist ein in der Steiermark beliebter Spitzenkandidat wie der Mario Kunasek dann bei Landtagswahlen noch erfolgreicher. Das heißt, er könnte diese 32% toppen. Das würde bedeuten, dass die ÖVP den Platz 1 verliert, dass die SPÖ unter Umständen auf Platz 3 abrutscht. Eure Hoffnung, mit euch meine ich jetzt die FPÖ, ist, dass dann quasi Tohubabohu in ÖVP und SPÖ los ist und der Neamer Geschichte ist, nehme ich an, oder?
Davon ist auszugehen, dass Tohubabohu ausbrechen wird, und das kann für Gefahr für Nehammer werden, aber natürlich auch für Babler. Und man darf nicht vergessen, dass es die SPÖ grundsätzlich jetzt schon schwer hat.
Dazu kommen
wir. Und Co. Möchte ich aber jetzt hier gesondert auf die Steiermark eingehen, da ja dort die SPÖ ja nicht nur gegen die Grünen kämpft inhaltlich, sondern auch gegen eine sehr starke KPÖ. Aber Umland Graz und in der Steiermark waren die auch immer im Landtag, sind im Landtag. Und das heißt natürlich für diese Landtagswahlen auch nichts Gutes. Und das könnte, also ich bin überzeugt, dass die SPÖ nur auf den dritten Platz kommt. Und ich glaube auch, dass da möglicherweise gar kein Zweier mehr vorne steht. Wenn man sich die Umfragen anschaut, ist das auch eine Tendenz in diese Richtung. Also das könnte durchaus auch noch einmal zu einem weiteren Problem innerhalb auch der SPÖ führen. Und natürlich Wasser für die Mühlen von Rudi Fussi und anderen, sage ich jetzt einmal, Querulanten bringen.
Was mich in der Steiermark, Entschuldigung, nur kurz eher schockiert, ist, da ist ein Riesenfinanzskandal, der Grazer Finanzskandal ist vor allem ein FPÖ-Skandal, und er spielt im Wahlkampf offensichtlich keinerlei Rolle. Das ist was, was ich jetzt so als Außenstehende und als Nicht-Steirerin überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ich meine, ich bin gebürtige Salzburgerin, da gab es auch einen Finanzskandal, der wirkt bis heute noch nach. Also der war wie ein Erdboden. Die politische Landschaft nachhaltig verändert. Warum das jetzt, und das ist was, das sehe ich vor allem als Kritik jetzt auch an der ÖVP und an der SPÖ und auch an den Grünen und den anderen, warum die das so wenig thematisieren und warum die da so wenig darüber reden, wie unglaublich schädlich die FPÖ in Graz bereits gearbeitet hat und wie viel Steuergeld da wirklich verbrannt und versenkt worden ist, ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Also ich hoffe doch, dass da vielleicht noch ein bisschen Vernunft zur Einkehr kommt, weil ich meine, wer will eine Partei wählen, die so mit Steuergeldern umgeht? Das ja, ist also ein Desaster.
Da muss man schon einmal sagen, der neue Finanzskandal ist jetzt die Krankenversicherung, die ein ÖVP-Gemeinderat in die Luft gesprengt hat, wo es wirklich einen Millionenschaden gibt. Das, was hier vorgeworfen wird, der Grazer FPÖ, wo einmal die handelnden Personen zurückgetreten sind, sofort Verantwortung gezeigt haben, was bei der ÖVP eher selten vorkommt, dürfte jetzt sich so herauskristallisieren, dass da gar nichts dran ist. Mittlerweile hat die Staatsanwaltschaft selbst gesagt, dass die Mittelverwendung, es geht in Wahrheit nur um die Mittelverwendung der Grazer Parteienförderung, dass die offensichtlich eh rechtens war und dass da offensichtlich eh nichts passiert ist. Man sollte da nicht vorgreifen. Die Optik, gebe ich zu, ist...
Die Ermittlungen laufen.
Die laufen und die Staatsanwaltschaft hat jetzt gesagt, dass gerade aktuell, das ist etwas, was glaube ich gestern in einer Sondersitzung im Grazer Gemeinderat zu der Causa veröffentlicht wurde, dass die Mittelverwendung von der Grazer Freiheitlichen Partei eh eine richtige war. Und da muss man auch dazu sagen, hat das mit Mario Kunasek überhaupt nichts zu tun, weil die Grazer FPÖ eine völlig eigenständige Partei ist, in die Landespartei, die steirische FPÖ, überhaupt kein Kontrollrecht hat. Das kommt noch dazu.
Spricht halt nicht unbedingt
ist eine eigenständige Führungsstärke. Ist eine eigenständige Partei. Das ist eine komplett eigenständige Partei. Das ist wie wenn man dem Babler vorwerfen würde, dass er verantwortlich ist, dass der Flintenschorsch jagen war mit dem Benkö. Da kann er in Wahrheit auch nichts dafür.
Trotzdem kann man sich sicher sein, dass dem Babler die Verantwortung dafür gegeben
wird. Und die Verantwortung haben ja die Herrschaften sowieso dazu.
Weil man natürlich auch zu Recht sagt, der Fisch stirbt am Kopf zuerst. Natürlich muss normalerweise eine Führungskraft sicherstellen, dass die Leute darunter einen ordentlichen Job machen.
Die Betroffenen haben freiwillig den Raum verlassen, wie diese Gerüchte hochgekommen sind. Und es schaut jetzt demnach aus, dass da gar nichts dran ist und dass wieder irgendwo ein paar linke Journalisten bei der kleinen Zeitung irgendwo einen Skandal herbeigeschrieben haben, den es gar nicht gibt.
Das kennen wir. Ich möchte, bevor wir in eine Werbepause schalten, aber noch auf die Steiermark und die SPÖ zurückkehren. Weil da ist jetzt egal, ob sie jetzt den dritten Platz kriegen, aber hoch gewinnen wird die SPÖ das dort nicht.
Sie wünscht davon, sich noch den ersten Platz.
Aber davon können wir ausgehen, dass das nicht stattfinden würde. Aber was passieren könnte in der Steiermark, wenn man da einigen zuhört, ist durchaus blau-rot. Das ist eine Landesgruppe, die das nicht ausschließt. Da gibt es auch Proponenten wie Max Lercher und Co., die durchaus stark dafür sind. Was würde denn das dann für die Regierungsverhandlungen und auch für die Bundes-SPÖ bedeuten?
Das ist schwer abzuschätzen. Ich weiß auch gar nicht, ob sich das zeitlich überhaupt so ausgehen wird, dass das da noch groß reinspielt, um ehrlich zu sein. Also jetzt sind einmal die Wahlen, wenn dann die Verhandlungen sind, weiß ich nicht, ob es überhaupt zu dieser zeitlichen Überschneidung kommt. Und grundsätzlich,
Sie glauben, dass so rasch eine schwarz-rot-pinke Regierung steht oder eh schon zerbrochen ist?
Im Idealfall sollte es so sein, dass die dann schon in den letzten Zügen sind und dass es dann schon Richtung Angelobung geht. Also das wäre so meine Idealvorstellung. Ich habe aber bei der SPÖ halt leider auch gelernt, man weiß es nie so genau. Ich glaube, dass das aber tatsächlich eine der Fragen ist, die in der SPÖ sehr, sehr strittig ist und die durchaus auch problematisch ist, ist, wie geht man strategisch mit der FPÖ um? Das ist keine einfache Frage. Ich bin da selber total zwiegespalten, weil einerseits macht man die ÖVP immer zum Königsmacher. Man gibt der ÖVP immer die Möglichkeit, zu regieren und sich auszusuchen, wie sie will, und hat selber eigentlich überhaupt keinen Spielraum. Andererseits, gerade diese FPÖ, gerade die Kickl-FPÖ, ist halt eine Partei, die ich nicht unbedingt mit Regierungsverantwortung betrauen wollen würde. Also das ist wirklich eine schwierige Frage.
Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und danach reden wir weniger über Herbert Kickl, sondern über den schon angesprochenen Schorsch Dornauer weiter und was eigentlich diese ganzen Rücktritte für die SPÖ bedeuten. Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem Donnerstagsduell mit Veronika Born-Mehna, hallo, und Leo Lugner, hallo.
Guten Abend, hallo.
Und wir haben ja schon über die Regierungsverhandlungen oder Sondierungsgespräche, die bald Verhandlungen werden sollen, geredet. Ich muss jetzt wieder mit Veronika Born-Mehna beginnen. Er nickt, er weiß, worum es geht. Es geht um den lustigen, also ich nenne ihn so lustigen Schorsch Dornauer. Genau, ich glaube, wir finden ihn alle lustig. lustig. Ja. Wobei seine Geschichte zuletzt nicht mehr so ganz lustig war. Also ja. Dieses berühmte Jagdfoto, also trotz Waffenverbot offenbar bei einer Jagd dabei gewesen. Aber das war nur der eine Teil der Geschichte, weil der Jagdpartner war Just Röne Benko. Das ist sich dann selbst in Tirol nicht mehr ausgegangen und hat zumindest zu so einem halben Rücktritt geführt, also als Landeschef und als Landeshauptmann Stellvertreter dieser Geschichte, bleibt ja. Aber derzeit noch Landtagsabgeordneter. Ist das jetzt für Andreas Babler gut, weil das einer seiner Hauptkritiker ist, der weg ist, oder ist das eher ein Zeichen, dass die SPÖ einfach nicht zur Ruhe kommt, weil innerhalb von 3 Wochen bereits der dritte Landeschef Geschichte ist, wenn auch bei den anderen beiden selbstständige Rücktritte?
Ich finde es wirklich gut und ich glaube auch, dass die SPÖ in Tirol massiv davon profitieren wird. Ich weiß auch, dass sich Kolleginnen in der SPÖ Innsbruck sehr, sehr darüber freuen. Okay. Und ich glaube, dass der schon länger eine sehr, sehr problematische Figur innerhalb der SPÖ war und dass der halt sehr, sehr stark aus eigenem Antrieb, aber auch für sich selbst agiert hat. Und der fand das halt alles total lustig. Und ich meine, ich fand ja auch die Art und Weise, wie er zurückgetreten ist oder wie er seinen Rücktritt verkündet hat, einigermaßen würdelos, würde ich sagen. Normalerweise.
Er sagt, er tritt zur Seite.
Er tritt zur Seite und er sagt, er tritt zur Seite aufgrund der momentanen mehrheitlichen Stimmung innerhalb der Partei, aber er sieht keinerlei Schuld bei sich und er hat ja nichts Unrechtes getan und hat dann auch so richtig nachgetreten. Also das ist halt was, das ist auch total unelegant und unwürdig. Ich denke mal, wenn man schon in der Situation ist, dass einem die eigene Partei ausrichtet, jetzt schleicht dich doch endlich. Das war ja jetzt nicht das erste Mal, dass er sich etwas erlaubt hat, sondern das war ja jetzt gefühlt irgendwie der 10. Fauxpas, dass man sich dann noch, also dass man noch diese Hybris hat und sich da hinstellt und dann irgendwie noch auf die anderen schimpft. Also das muss man sich echt einmal trauen. Und ich glaube, dass das der SPÖ sehr, sehr gut tut. Ich glaube generell, dass es der SPÖ gut tut, wenn, ich würde mir ja wünschen, jetzt zum Beispiel gerade in Tirol eine Frau nachrückt. Da gibt es ja wirklich sehr engagierte und sehr großartige Frauen.
Gut, die brauchen halt auch ein Landtagsmandat. Das ist derzeit Teil der, sonst gäbe es eine logische Nachfolgerin.
Ja, aber die Elli Meier zum Beispiel wäre super, die hätte das. Also so ist es nicht. Also es gäbe wirklich gute Frauen dort und ich würde mir das für die SPÖ auch wünschen, wenn sie ein bisschen weiblicher werden würde, ein bisschen frischer und auch wieder ein bisschen sozialdemokratischer und dementsprechend finde ich das eigentlich gut.
Er lacht. Der Charles Storner hat ja durchaus eben in der FPÖ oder in anderen Parteien auch Sympathien gehabt für sein Auftreten. Aber ging sich das noch aus?
Innerhalb der Sozialdemokratie definitiv nicht. Also mich hat gewundert, dass der überhaupt bei der SPÖ und überhaupt bei der SPÖ ist, dass der Mann sich entschieden hat, zur Sozialdemokratie zu gehen. Der wird viel besser zu Sebastian Kurz und der ÖVP passen.
Oder in die
FPÖ. Wahrscheinlich möglich, auch möglich, aber dort hat er nicht hingepasst. Ich sage jetzt, dicke Autos fahren, jagen gehen, waffennah möglicherweise, dann Hubschrauberflug mit einer rechten Politikerin liiert, Millionärsfreunde. Selbst wenn ich den Benko kennen würde, würde ich mich in dem Moment jetzt mit ihm nicht mehr ablichten lassen. Das ist ein bisschen ungeschickt, ist er auch noch, das kommt noch dazu. Also zur SPÖ passt er überhaupt nicht, geht sich alles nicht aus mit einem Weltbild, vor allem ein Weltbild, was jetzt Andi Babler und sein Team haben, passt Dornau überhaupt nicht mehr dorthin. Der hätte sich schon viel früher überlegen müssen, ob er nicht irgendwo was anderes macht. Offensichtlich hat er jetzt ein Problem, dass er irgendwo keinen Job hat. Und auch, ich habe ihn auf Wikipedia nicht, aber ich habe also Wikipedia angeschaut, was der Mann überhaupt gemacht hat, außer Abgeordneter und Landeshauptmann Stellvertreter oder ein bisschen Clubdirektor, habe ich da nichts finden können. Also ich weiß nicht, was der Mann kann. Das wird auch noch ein Problem werden. Die müssen es ja auch noch versorgen am Ende des Tages, die Sozialdemokraten. Also da haben sie sich offensichtlich wirklich den Falschen eingetreten. Und der passt überhaupt nicht zu ihnen, bitte.
Ich finde, den muss man auch nicht versorgen. Also ich würde mir auch wünschen, dass man, ich meine, andere Parteien machen das ja auch nicht. Die Grünen zum Beispiel versorgen ihre Leute auch nicht.
Wir können das gar nicht. Aber bei der SPÖ ist das Usus, dass jemand damit
in Tirol ruhig weiß ist. Ich nicht,
wenn
in Tirol.
Ich also ganz ehrlich, bin jetzt ehrlich, da habe ich in die Tiroler Sozialdemokratie zu wenig Einblick. Ja?
Also ich glaube, der Mann kann sich inszenieren, der ist durchaus eitel, der ist nicht auf den Mund gefallen, der hat, wie wir wissen, gute Kontakte, der kennt durchaus auch
vielleicht
Leute, die ihm da helfen können.
Vielleicht haben wir bald einen neuen Diskussionspartner hier im Haus, ich würde das nicht von der Hand weisen.
Ich glaube, da gibt es einen anderen, nennen wir es mal Sender, wo er sehr willkommen wäre.
Also. Lassen wir das jetzt, keine Gerüchte. Ja. Also grundsätzlich, er kann hier gerne mitdiskutieren, könnte sicher sehr amüsant sein, die Perspektive eines Tiroler roten Landtagsabgeordneten.
Der mit der SPÖ alles viel zu tun hat.
Der, genau. Der vielleicht aber, und das hat mir jemand aus der Sozialdemokratie eigentlich recht genüsslich ironisch gesagt, wir erinnern uns, ich glaube, das ist 1,5 oder 2 Jahre her, da war die Rede von der Boyband, also so wurde sie eigentlich die Kernboys von den einen genannt, ja. Die Kritiker haben sie die Boyband genannt. Das war damals der Herr Egger aus Salzburg, der Herr Lindner aus Oberösterreich, genau. Der Herr Dornauer aus ja. Tirol und der vierte war der Sven Hergovich aus Niederösterreich. Alle vier knapp unter oder knapp über 40 galten als Zukunftshoffnungen und wollten eigentlich der SPÖ, damals noch Randy Wagner, die Welt erklären.
Ja.
Und jetzt wurde mir eben genüsslich gesagt, es ist nur noch einer über.
Genau. Und
was bedeutet das?
In den letzten Monaten wurden die ja vor allem Team Doskozil genannt. Die Reihen lichten sich. Wie gesagt, ich glaube, das ist gut. Ich kann mir auch vorstellen, dass dieser Selbstreinigungsprozess, ich nenne es jetzt einmal so, etwas ist, was die Sozialdemokratie dann durchaus auch wieder besser einigen kann, sage ich jetzt einmal, wenn dieses Lager kleiner wird. Weil diese, ich sage jetzt einmal so, diese Streitereien am Balkon und diese Querrufe und dieses Reingrätschen der letzten 2 Jahre, das kam maßgeblich von diesen Personen. Und auch Hans-Peter Doskozil wird langsam immer allein, also immer einsamer dastehen. Ich meine, ein anderer Verbündeter, den er hatte, Rudi Fussi, erledigt sich auch gerade selbst. Also so gesehen, die Reihen lichten sich.
Rudi Fussi war aber schon überall. Der war zuerst auch schon beim Babler, dann war er beim Doskozil, er war beim Team Stronach, er war bei der Lugner Partei Du. Man hört, dass
er.
Da war er auch, ja, freilich. Dann war er. Glaube ich, beim CV war er. Er hat versucht, bei Schlagenden. Er hat versucht, angeblich erzählt man sich auch bei Schlagenden Burschenschaften.
Angeblich wollte er auch mal also, FPÖ-Mitglied also, ja, genau, werden, was ihm verweigert wurde.
Der ist auch sehr unterhaltsam, der Mann. Ja.
Nein, aber worauf ich hinaus will, ist, auf der einen Seite wirkt das jetzt natürlich alles so, als ob die Partei nicht zur Ruhe kommen würde. Auf der anderen Seite kann man das wirklich auch als etwas Positives sehen. Also, ich jetzt für mich
Sie sehen es als Reinigungsprozess.
Ja, ganz genau. Mhm. Und ich wünsche mir, dass die Sozialdemokratie weiblicher wird, dass sie jünger wird, dass sie sozialdemokratischer wird. Da fehlen mir diese Herren nicht besonders, sage ich ganz ehrlich. Also, ich atme jedes Mal wieder auf.
Der Herr, um den es da geht, der weder jünger noch weiblicher noch sonstiges ist, dessen Name schon gefallen ist,
doch,
nämlich Hans-Peter Doskozil.
Achso, Entschuldigung, ich dachte der Nachfolger in Tirol.
Nein,
der Wohlgemut, der ist nämlich jung.
Der ist
in meinem Alter.
Nein, ich meinte den Hans-Peter Doskozil.
Ja.
Der ja SPÖ-Chef wurde, der spielt jetzt auch eine Rolle für die FPÖ, weil es finden nicht nur Gemeinderatswahlen in Niederösterreich statt, auch wenn das euch offenbar ganz schrecklich wichtig ist, aber es
wird viele freiwillige Bürgermeister geben.
Mag sein.
Erstmalig, ja?
Mag sein. Aber jetzt kommen wir zu der Landtagswahl im Burgenland. Und da tut, ich finde fast amüsanterweise, Norbert Hofer, ehemaliger FPÖ-Chef, FPÖ-Bundespräsidentschaftskandidat, mit dem Anglizismus Coming Home Tour quasi arbeiten und könnte ja dort versuchen, Hans-Peter Doskozil mit einer Blau, Schwarz, ich glaube, die Gelben kandidieren da noch, Mehrheit zu stürzen, oder?
Alles möglich. Ich glaube, dass er wirklich auch Nummer 1 werden kann, Norbert Hofer im Burgenland, der sich aber auch sehr gut mit, naja, die Doskozil, okay. Die SPÖ hat ein katastrophales Ergebnis jetzt bei der Nationalratswahl. Ich würde nicht ausschließen, er hat das Potenzial auch zum Landeshauptmann. Ich möchte aber nicht ausschließen, dass es auch zu einer rot-blauen Zusammenarbeit kommt im Burgenland. Das, glaube ich, ist auch sehr, sehr realistisch. Ja. Das gab es schon, das hat sehr gut funktioniert, auch mit Hans-Peter Doskozil. Es ist genauso, wie es vorher schon von Ihnen gesagt wurde, auch in der Steiermark durchaus eine Option, dass es eine blau-rote Koalition dort gibt. Das ist erstmalig für die SPÖ, wäre das eine Art Befreiungsschlag, wenn sie das wirklich machen, dass sie mal eben aus dieser Rolle rauskommen. Ich glaube, es wäre für die Demokratie in Österreich allgemein etwas Positives, aber auch für die SPÖ, die im Moment immer nur als einzigen Partner der ÖVP hat und sich wahrscheinlich jetzt auch einigen muss mit Nehammer. Und wir haben es eh vorher schon besprochen, sehr viel von ihren ideologischen Kernthemen über Bord schmeißen wird müssen.
Mhm. Wird sie das?
Die SPÖ? Also ich hoffe nicht. Ich glaube auch nicht, dass es sinnvoll wäre, dass es Kompromisse geben wird müssen. Ja klar, dass die SPÖ in dem Fall sogar zwei Parteien gegen sich hat, ist, glaube ich, auch klar. Dass da also jetzt nicht irgendwie die großen Sprünge möglich sein werden, ja, leider. Aber ich hoffe doch, dass sie wesentliche Akzente setzen. Und ich hoffe vor allem, dass es das, was mir halt so ein bisschen Bauchweh bereitet, gerade in Anbetracht dessen, dass wir ja wissen, dass das Budget nicht unbedingt gut ausschauen wird für die nächsten Jahre, dass da halt eine massive Sparpolitik betrieben werden wird auf Kosten von denjenigen, denen es eh schon am meisten wehtut, wenn bei ihnen gespart wird. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Interviews lese, wie die mit der Claudia Plakholm, wo sie irgendwie meint, so ja, ne, manche Pensionisten und Pensionistinnen brauchen eh keine Pensionerhöhung, wo ich mir denke, Pensionserhöhungen sind sowieso immer gedeckelt, also von welchen Leuten redet die da? Also ich sage jetzt mal so, Frauen, die jetzt irgendwie 1500 Euro Pension im Monat kriegen, wenn man bei denen jetzt irgendwie anfängt, den Sparstift anzusetzen, das ist die größte Gruppe im Land, wenn es um Armutsbetroffene geht, finde ich nicht gut. Also da dreht es mir eher den Magen um. Also ich hoffe doch, dass da vor allem abgefedert wird. Und ich glaube, dass das auch wirklich die Verantwortung ist, die SPÖ da hat.
Zum Abschluss, weil ich habe zweimal mit der Veronika Bornmehner begonnen, also kriegt der Leo Lugner die Abschlussfrage und Abschlussantwort. Diese Sparpakete, die Veronika Bornmehner angesprochen hat, die sind tatsächlich sehr realistisch, egal wer in die Regierung kommt. Jetzt könnte es sein, dass sie waren sich beide einig, die Steiermark-Wahl könnte dann auch ordentlich viel Sand ins Getriebe der Koalitionsgespräche bringen, dass doch die FPÖ an den Tisch muss. Welches Interesse hat denn Herbert Kickl ernsthaft an einer Regierung, die extrem sparen müsste?
Ich glaube, dass das Interesse hier Österreichs im Vordergrund steht und dass Herbert Kickl hier sofort Verantwortung übernehmen würde, um in diesem Land etwas Gutes zu tun, um das Land wieder vorwärts zu bekommen. Und ich glaube, dass unsere Rezepte und unsere Ideen hier die weitaus besseren Modelle sind als die sozialdemokratischen Modelle, auf die sich jetzt Karl Nehammer einigen muss. Aber Karl Nehammer geht es, wie gesagt, rein ausschließlich um den Posten des Bundeskanzlers, obwohl er da nie gewählt wurde dazu. Nie eine Wahl gewonnen hat, will er das unbedingt bleiben. Und dafür wird er wahrscheinlich auch seine Oma oder Mick Leitner verkaufen.
Gut, der Bundeskanzler wird in Österreich nicht direkt gewählt. Das gibt es nur bei uns teilweise in den fiktiven Kanzler-Direktwahlfragen.
Ich weiß.
Aber bei uns wird der Nationalrat gewählt.
Natürlich,
also
natürlich.
Aber
er ist Wahlverlierer. Er hat die Kanzlerschaft während einer Legislaturperiode übernommen, hat irgendwo weit hinten bei der ÖVP kandidiert, war jetzt Spitzenkandidat der ÖVP, hat die Wahl mit Bomben und Granaten verloren und möchte jetzt unbedingt an seinem Posten festhalten. Wer ihn dazu motiviert, möglicherweise seine Frau, ich weiß es nicht, ist schön, wenn die Kinder von der Kobra in die Schule geführt werden. All diese Dinge sind sehr angenehm.
Das ist für Kinder überhaupt nicht angenehm. Kinder sollte man grundsätzlich aus der Debatte draußen.
Aber er will Bundeskanzler bleiben, darum geht es ihm. Und es ist ihm völlig, völlig wurscht, was gut für unser Land ist.
Gut, danke Leo Lugner, danke Veronika Bornmehner, Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm weiter. Bleiben Sie dran.